Liebe Brüder und Schwestern, wie Sie gehört haben, bin ich mittlerweile im vorgerückten Alter. Da kommen die Erinnerungen und ich will jetzt nicht alle Erinnerungen hier aufzählen, das ist klar, aber eine, die mit dem Thema der Schöpfung zu tun hat und mit dem, was uns heute Abend beschäftigt. Die Mondlandung. Natürlich durften wir Brüder, Bruder und ich, die Nacht vor dem Fernseher verbringen, schwarz-weiß damals, glaube ich noch, und konnten zum ersten Mal sehen, wie Menschen auf den Mond gegangen sind. Und dann im Gefolge dieses einschneidenden Ereignisses konnten Menschen zum ersten Mal die Erde wirklich sehen, fotografiert, diesen blauen Planeten, diese unglaubliche Schönheit der Erde und diese Einmaligkeit. Nirgendwo im gesamten Kosmos bis jetzt haben wir etwas Vergleichbares gefunden wie diesen Planeten. Und das hat mich immer wieder bewegt. Und darum geht es ja auch heute, wenn wir über Schöpfung nachdenken, Bewahrung der Schöpfung, dass wir als Kirchen in Erinnerung rufen, wisst ihr eigentlich, wie einmalig das ist, wie kostbar das ist, wie prekär das auch ist, was uns hier anvertraut wurde, der Menschheit, diese Schöpfung, der ganze Kosmos, das ist etwas anderes, das kommt noch hinzu. Aber wo wir leben, dieses Stück des Kosmos, dieses winzige, der winzige Planet, der liegt in unseren Händen. Das ist zum ersten Mal für uns erfahrbar geworden, dass wir das tatsächlich zerstören können, diese Gabe Gottes. Und da, denke ich, ist alle Dringlichkeit geboten. Und ich kann viele Menschen, auch gerade die jungen Menschen, verstehen, die beunruhigt sind darüber und sagen, was machen wir aus diesem wunderschönen, kostbaren Geschenk? Und einen zweiten Gedanken will ich zu Beginn hinzufügen. Wenn ich diesen blauen Planeten sehe und dann an diese Nacht von damals, dann denke ich auch, das ist ein Impuls oder müsste ein Impuls sein, dass wir eine Familie sind, eine Menschheit sind, dass wir zusammengehören, dass wir miteinander Verantwortung tragen. Und alles Gegeneinander und alle Aggression und alles Auseinanderreißen von Beziehungen passt nicht zu diesem Bild von dem blauen Planeten, der vor uns ist. Deswegen finde ich diese Schöpfungszeit auch schön, dass wir darüber noch mal intensiv nachdenken.
Ja, dieses Bild, an das du dich erinnerst, ich kann mich auch sehr genau daran erinnern, ist tatsächlich ein ungeheuer eindrucksvolles Bild. Und ich glaube auch, dass es deswegen vielleicht sich so eingegraben hat, weil es so anders war als das, was sich in unserer Kultur entwickelt hat. Denn wir gehen eben nicht so mit der Schöpfung Gottes um, wie dieses wunderbare Bild des blauen Planeten sich ins Herz eingräbt. Das Motto dieses Tags der Schöpfung heißt ja, dass wir volle Genüge haben, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Das ist das Motto. Christus spricht, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Dieses Wort, volle Genüge, ist schrecklich missverstanden worden in den letzten Jahrhunderten, durch die wir gegangen sind. Volle Genüge hieß eben volle Genüge für den Menschen und nicht für die ganze Schöpfung. Volle Genüge hat man so verstanden, dass der Mensch die Lizenz hat, immer mehr materielle Ressourcen in Anspruch zu nehmen und im materiellen Schlaraffenland zu leben. So hat man volle Genüge verstanden und hat aus dem Blick genommen, dass diese volle Genüge, die was ganz anderes war als das, was Jesus gemeint hat, zur Ausplünderung der Natur, der außermenschlichen Natur geführt hat. Und ich mache es mir immer klar mit einem Bild. Mit einem Bild von der Geschichte des Kosmos. Nehmen wir mal den ganzen Kosmos. Und diesen Kosmos, den fassen wir mal in ein 10-bändiges Werk. Wir lassen die ersten knapp 10 Milliarden Jahre weg, die 8 Milliarden, und nehmen nur mal 5 Milliarden Jahre und schreiben in diese 10 Bände die Geschichte des Kosmos. Dann hat man in jedem Band 500 Seiten. Für mich ist es erstaunlich, wenn man dann sieht, was an welcher Stelle dieses 10-bändigen Werkes auftaucht. Im Band 8 taucht erst zellulares Leben auf. Im Band 8 ist dann auf Seite 455 auch von Warmblütern die Rede. Auf der vorletzten Seite des letzten Bandes kommt der Mensch ins Spiel. Und das für mich immer wieder Bedrängende ist das, was auf der letzten Silbe des letzten Wortes, des letzten Bandes dieses zehnbändigen Werkes passiert. Das ist nämlich der Punkt, an dem der Mensch den Spieß umgedreht hat und Macht über die Natur ausgeübt hat und die Natur begonnen hat zu zerstören. Also Industrialisierung in dieser Phase. Und hat dabei immer wieder sich berufen auf die Bibel. Herrschet über die Tiere, machet euch die Erde untertan. Und man hat es verstanden als Ausbeutungslizenz. In Wirklichkeit heißt es was ganz anderes. Der Herrscher im Alten Testament ist kein Ausbeuter, sondern er hat den Auftrag, die Job Description, für die Armen zu sorgen. Und auf die Schöpfung bezogen heißt es bebauen und bewahren.
Manche Wissenschaftler, glaube ich, nennen das ja heute Anthropozän. Also wir sind in einem Zeitalter, wo zum ersten Mal in dieser langen Geschichte, die du schön geschildert hast, der Mensch tatsächlich das Schicksal des Planeten bestimmen kann. Natürlich war das Schicksal des Planeten auch immer abhängig vom gesamten Kosmos, von Meteoriten, ich weiß nicht, alle möglichen Dinge sind passiert. Aber jetzt ist der Mensch an dieser Stelle und kann durch sein Verhalten und hat durch sein Verhalten wahrscheinlich schon den Kipppunkt so gebracht. Und da bin ich sehr froh darüber, als katholischer Bischof, aber das ist ja eine ökumenische Perspektive, dass der Papst mit Laudato Si, ich denke, viele von Ihnen kennen den Text oder Auszüge aus diesem Text, geschrieben hat und dass wir wirklich, beim Patriarchen Bartholomäus ist das so, bei Papst Franziskus, ein Engagement für die Schöpfung, wie es in dieser Intensität vorher nicht da war. Wir haben einen wunderbaren Text, am 4. Oktober wird der Papst ja eine Fortsetzung schicken, hat er versprochen. Also noch einmal Druck auf die ganze Sache machen und deutlich machen, es ist ein Punkt erreicht, ich kenne den Text noch nicht, vom 4. Oktober natürlich, aber es ist ein Punkt erreicht, wo wir handeln müssen. Und wo Laudato Si, ich war selbst damals in dem Kardinalsgremium, wie wir diskutiert haben, nicht über den Text, aber dass das wirklich wichtig ist, vor der Weltklimakonferenz in Paris, Heiliger Vater, habe ich gesagt, muss das veröffentlicht werden, ja, alles geplant und so weiter. Laudato Si relativiert das genau und sagt, passt auf, alles hängt mit allem zusammen. Der Mensch muss verbunden sein mit der Natur, mit den Geschöpfen. Er ist nicht zu verstehen, er kann nicht leben, ohne dass das andere Leben auch existiert, dass es einen Gesamtzusammenhang gibt. Dafür hat der Papst in diesem Text wunderbar geworben. Und deswegen ist das sehr, sehr wichtig für die Zukunft. Nicht nur im ökologischen Sinne der Bewahrung der Schöpfung, sondern für den sozialen Zusammenhalt, für die wirtschaftliche Entwicklung, für unser Neudenken von Wirtschaft. Ich denke immer, Laudato Si ist auch eine Sozialenzyklika. Eine neue Fortschrittsidee brauchen wir. Nicht Fortschritt mit immer mehr und Profit und sich orientieren an den Kapitalinteressen. All das ist nicht unwichtig, das will ich gar nicht sagen. Aber es darf nicht der Motor sein des Ganzen. Eine neue Fortschrittsidee. Daran, denke ich, könnten wir als Kirchen auch mitwirken.
Ja, also ich kann nur sagen, als Laudato Si erschienen ist, habe ich einen Luftsprung gemacht. Denn wir haben im Weltkirchenrat, dem ich ja jetzt auch vorsitzen darf, schon seit den 70er Jahren, 80er Jahren, dann vor allen Dingen den 90er Jahren, Texte verabschiedet, die diese Idee, dass alles zusammenhängt und dass der Mensch Verantwortung auch für die außermenschliche Natur hat, versucht haben, in die Öffentlichkeit zu bringen. Es ist uns aber nicht gut gelungen. Da brauchten wir schon den Papst, der eine Stimme, eine beachtete Stimme. Ja, da habe ich immer ein dickes Ausrufezeichen gemacht. Ich war dankbar, dass der Papst diese Perspektive so lautstark auch vertreten hat. Und sie ist doch eigentlich genau die Vision, die aus diesem wunderbaren Satz kommt. Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und volle Genüge. Du hast von der neuen Fortschrittsidee gesprochen. Genau darum geht es. Was heißt denn volle Genüge? Heißt volle Genüge wirklich immer mehr materiell, immer mehr Ausbeutung der Ressourcen? Oder heißt volle Genüge Dankbarkeit für Gottes Schöpfung? Das bewusste Leben, vielleicht auch mit dem Wenigen, mit dem Kleinen, heißt volle Genüge nicht. Vielmehr das Glück, das ich empfinde, wenn ich weiß, dass ich nicht gegen die anderen lebe, sondern mit den anderen. Wenn ich weiß, dass ich nicht gegen die außermenschliche Natur lebe, sondern mit der außermenschlichen Natur. Heißt Glück nicht, dass ich als Opa, als Großvater eines 4-jährigen Jungen in die Zukunft schauen kann und mir vorstellen kann, wie mein Enkel im Jahr 2081, wenn er so alt ist wie ich jetzt, ein mindestens genauso gutes Leben hat, wie ich es jetzt habe. Das ist für mich Glück. Das ist für mich volle Genüge. Und ich glaube, dass wir als Christinnen und Christen eine riesengroße Ressource haben. Den Glauben an Gott, den Schöpfer. Das Bewusstsein, dass wir Mitgeschöpfe sind mit der außermenschlichen Natur. Und deswegen Glück, volle Genüge heißt ein neues Leben. Ein Leben in Einheit mit der Natur. Deswegen ist dieser Satz ein wunderbarer, ein visionärer, ein zutiefst auch menschliches Glück begründender Satz. Ich bin gekommen, dass Sie das Leben haben und volle Genüge. Amen.